Ja, wir wurden gekauft, so einfach wie man sagt. TLDR, Void Zero war eigentlich immer Venture Capital funded, also wir hatten immer Risikokapital, heißt das glaube ich so schön auf Deutsch. Und die Idee von Void Zero war letztendlich irgendwie die Möglichkeit zu haben, die Open Source Entwicklung irgendwie bezahlbar zu machen. Wenn ihr mal einen Bug habt mit einer Library und ähnliches, geht ruhig den extra Schritt, öffnet ein Issue, das ist super viel wert, weil dann wird es vielleicht gefixt. Das hilft den Maintainern immer extrem viel.
Revision 724. Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft. Wir sind heute zu zweit und zwar habe ich einen Gast mit mir und zwar den Alex Lichter. Hi Alex.
Hi Vanessa, schön, dass ich mal wieder hier sein kann.
Genau, ich wollte gerade schon sagen, du bist auf jeden Fall ein sehr willkommener und immer gern gesehener Bestandsgast bei uns. Und ich möchte auch gleich hinweisen, dass wir vor ungefähr einem Jahr die Revision 673 zuletzt aufgenommen hatten über Void Zero. Und alle, die jetzt gerade zuhören, können auch hier gerne nochmal pausieren und sich entweder diese Revision nochmal anhören oder irgendeine x-beliebige AI-Fragen, die nochmal zusammenzufassen, damit man es kurz lesen kann. Denn die wird auch relevant für heute. Trotzdem, weil wir ja vielleicht immer mal wieder neue Leute bei uns dabei haben, die zuhören, würde ich dich fragen, ob du dich einmal vorstellen möchtest.
Klar, sehr gern. Alex, wisst ihr ja alle mittlerweile schon. Was gibt's groß zu sagen? Ich mache viel Open Source. Ich bin on paper ein Systems Engineer bei Cloudflare mittlerweile. Das ist ja heute das große Thema. Nehmen wir nicht die Katze im Sack, sondern genau, vorher war ich ja Dev bei Void Zero. Das bin ich sozusagen auch immer noch, aber auch dazu kommen wir noch. Ansonsten, ja, im Nux-Team unterwegs in Open Source, in den verschiedensten Projekten, in verschiedensten Arten und Weisen. Seit neuestem auch React-Contributor und Chromium-Contributor. Also es ist viel passiert. Ja, ansonsten immer für einen Plausch zu haben. Also wenn es irgendwelche Themen gibt, schreibt mir eine DM oder quatscht mich auf Blue Sky, Twitter, LinkedIn, wenn es sein muss und ihr keine AI seid, auch gerne an. Ich glaube, das wäre es soweit, ja.
Ja, da war ja einiges los und ich glaube, was ich jetzt mir gerade wieder gedacht habe beim Zuhören, ich kann dich auch einfach vorstellen, als mit Alex ist die Person, die irgendwie einfach keine Zeit zum Schlafen vermutlich übrig hat, weil das immer wieder aufkommt, ich habe keine Ahnung, wann du eigentlich noch schläfst. Es ist vermutlich auch einfach, dass wenn man das Glück hat, das Privileg hat, dass der Job auch das Hobby ist und der Hobby auch der Job, ist es vermutlich auch mal schwer abzuschalten.
Ja, das ist super witzig. Also ich habe auch das Glück, dass ich ganz okay schlafe, so 7 Stunden im Schnitt ist in Ordnung. Aber ja, das stimmt, so Hobby und Beruf in einem ist eigentlich super cool, weil man macht die ganze Zeit, was einem Spaß macht. Und natürlich auch Open-Source-Arbeit als Arbeitszeit und das, also jetzt nicht Fulltime wie andere Leute bei uns im Team, aber doch schon zu einem großen Teil natürlich auch Social-Media-Posts, Videos, ab und an Blog-Posts etc. Aber einfach da die Möglichkeit zu haben, das ist echt toll.
Und du kommst ja in deinem Job auch in dem Sinne fast ein bisschen raus, im Sinne von, du kannst mal mit Leuten sprechen, du bist nur auf Konferenzen unterwegs. Ich hatte das jetzt letztens, ich war jetzt irgendwie nur noch im Homeoffice gehockt und habe vor mich hingearbeitet und die restliche Zeit bin ich halt so in Jogginghose auf dem Spielplatz unterwegs. Und wir haben uns jetzt aber auch mit der Company nochmal zusammengetroffen, so ganz Engineering und Product und Design. Und ich war erstmal so, habe ich überhaupt Klamotten für 5 Tage? Ich muss mal gucken.
Ja, das stimmt. Da habe ich zumindest das Glück, dass ich ganz gut rumkomme. Ich sag zwar auch, ich möchte weniger Konferenzen machen, weil ich glaube, letztes Jahr waren wir 20 oder sowas, das war schon recht viel. Und auch so Meetups und Co. mit reingezählt, aber trotzdem, ich meine, man geht dann hier, wenn das im Monat ist, in Amsterdam, wo ich bin, ne, aufs Meetup oder dann gibt's eine Konferenz, die findet man cool, man bewirbt sich, da wird vielleicht mal eingeladen, so, dann nimmt man das schon ganz gern mit. Und da wird dein Kalender dann doch irgendwie recht voll, komischerweise.
Also schwierig, den Stundenlohn zu berechnen.
Ja, ich sag mal so, das habe ich ja vorher am Ende auch gemacht. Ich bin auch vorher auf Konferenzen gegangen und es ist halt auch zum großen Teil halt Leidenschaft. Und mit den Leuten zu quatschen, gibt einem einfach nicht so viel, weil wo kriegt man sonst echtes Feedback von Leuten so einem qualitativ hochwertigen Rahmen hin? Klar, es gibt, also nicht falsch verstehen. Es ist immer cool, wenn Leute online auf Discord schreiben oder Issues schreiben etc. Das ist mega wichtig. Aber ich glaube, so die richtig tiefen Gespräche, die kriegt man vor allem so in einem One-on-One persönlich hin. Deswegen, da bin ich gerade bei Konferenzen gedacht, ein Talk mit Leuten zu quatschen, ist immer super. Und wenn es da, vor allem wenn es da irgendwie Kritik gibt, sagen, ich würde gerne das machen, aber das geht ja nicht mit, was ich, Veed oder mit Rolldown oder mit OXC oder Veed Plus, was auch immer, dann bin ich da voll gerne mal sagen, ja, entweder es gibt eine Möglichkeit oder ey, das kriegen wir hin. Oder halt, ja, ist out of scope. Aber so, das ist schon sehr bereichernd.
Und ich schätze aber auch, dass einfach der Anteil an Personen, die tatsächlich Online-Feedback geben und auch diese Zeit reinstecken extra, natürlich nur ein sehr kleiner Bereich ist, im Gegensatz zu vielen Personen, die sich bestimmte Sachen denken werden und jetzt einfach nicht die Zeit dafür haben, das richtig runterzuschreiben.
Ja, das ist definitiv so eine Art Bubble in dem Sinne. So wie auch Social Media zum Teil eine Bubble ist, ne? Wenn man, aber es ist auch Leute auf Konferenzen, aber man kriegt halt am Ende einen ganz guten Schnitt dann drüber weg hin. Und auch da immer der Aufruf, ich kann euch, liebe Hörer und vielleicht liebe Sehende auch dazu aufrufen, wenn ihr mal einen Bug habt mit einer Library und ähnliches und ihr dann auch euch sicher seid, dass das nicht euer Code ist, sondern wirklich Library, geht ruhig den extra Schritt, öffnet ein Issue, das ist erstens super viel wert, weil dann wird es vielleicht gefixt. oder vielleicht, wenn ihr selber einen Fix gemacht habt, dann teilt das doch auch gern mit. Ihr müsst ja nicht den zweiten Schritt gehen, sagen, ich mache das jetzt alles, generalisiert das, einfach nur, hey, das war mein Problem. Hier habe ich auch einen Fix dafür, ob der jetzt für alle passt, ist eine andere Frage, aber das hilft den Maintainern immer extrem viel, deswegen, und es gibt natürlich euch auch ein bisschen Sichtbarkeit so im Entwicklerumfeld, wenn man dann den Avatar hier und da mal sieht, zum Beispiel, es gibt, ich spreche aber mit Leuten, sagen, wir laufen immer in die komischsten Bugs rein und die reporten die auch immer und dann sieht man regelmäßig, denkt sich, okay, das ist mal wieder so ein weirder Edge Case, was mega cool ist, weil da weiß man auch, Leute kümmern sich drum und das sagt halt eigentlich auch viel über den Entwickler und möglicherweise auch die Firma aus, was toll ist.
Ja, was ich nicht weiß, ich möchte es nicht in dem Sinne als Tipp geben, aber was ich mich schon wirklich frage für die kommenden Jahre, wie unsere Tech-Interviews tatsächlich ablaufen werden in AI-Zeiten. Und ich habe schon gehört, ich meine, das war vorher auch schon so, aber ich habe jetzt mein Gefühl, und das ist jetzt wirklich nicht datenbasiert, das Gefühl, dass häufiger nachgefragt wird nach Online-GitHub-Profilen. Wobei ich mich da auch erst gewundert habe, weil man im Sinne, da kann man ja erst recht jetzt mit AI einfach was mucken in dem Sinne. Aber ich habe es wieder häufiger gehört, dass Firmen, also der Lebenslauf zählt einfach weniger, weil es sehr einfach ist, einen Lebenslauf schon mal professionell zu erstellen, während ich früher da noch mit LaTeX und keine Ahnung rumgespielt habe.
LaTeX, oh wow, das ist lange her, dass ich das letzte Mal gehört oder benutzt habe. Okay. Aber da bin ich eigentlich ganz bei dir. So, zum Beispiel bei Void Zero ist halt auch nochmal, ne, ein extra Case. Wir waren ja 18 Leute, sind wir auch immer noch, wir wurden ja nur acquired, um da gleich den Bogen zu spannen, aber die Leute bei uns, abgesehen, es gab ein so echtes Interview für unseren Chief of Staff, was ist auch die einzige nicht technische Rolle, so, aber ansonsten wurden halt alle Leute gehired, weil sie halt Contributors waren, also weil sie mit Code oder Dokumentation oder nichts beigetragen haben oder dann darüber berichtet haben, Videos gemacht haben, so DevRel-mäßig, wie ich dann, weil so ist es bei mir zustande gekommen in dem Sinne. Und sich da bemerkbar zu machen, das gibt halt einen immensen Vorteil. Und wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ich kenne auch andere Stories, wo Leute sagen, ja, wir haben die Person geheiert, weil die hat contributed, die kennt sich da mega aus, so, wir hatten gerade noch die Möglichkeit, Stellen zu besetzen, braucht da jemanden, dann nehmen wir doch jemanden, wo wir wissen, der hat schon Bock drauf, der ist da leidenschaftlich und der macht schon was. Also, das ist ein großes Plus. Natürlich, dann geht es so ein bisschen die Qualität der jeweiligen Contributions, ne, also wenn man jetzt einfach nur sagt, ich mache das, um einen Haken zu setzen, weil so, ja, ich bin jetzt Open-Source-Contributor und habe einfach 10 Slot-PRs gesendet, die gar nicht gemerged werden, ist auch schwierig. Aber ich glaube, da kann man gefühlt eine eigene Episode drüber machen,
ja,
und die,
ja,
füllen.
Ja, 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 mehrere, 10, 100.
Definitiv.
Ich fange jetzt nicht an, was drauf zu sagen, sonst werden schon jetzt die 100 drauf. Sondern wir spannen jetzt diesen Bogen, den wir angekündigt haben. In der 673 ging es um Void Zero. Und du hast gerade erwähnt, du bist angestellt. Uff, das ist ja was ganz was Neues, Alex. Der Alex ist angestellt bei Cloudflare. Also, was ist passiert?
Ja, wir wurden gekauft. So einfach, wie man es sagt.
Dann herzlichen Glückwunsch.
Danke. Und tatsächlich, also, das war eine recht coole Sache. Ich gebe nochmal einen ganz groben Abriss für alle, die vielleicht die vorherige Episode nicht komplett gehört haben oder auch sich nicht so tief damit beschäftigt haben. TLDR, Void Zero war eigentlich immer Venture Capital funded, also wir hatten immer Risikokapital, heißt das glaube ich so schön auf Deutsch. Und die Idee von Void Zero war letztendlich irgendwie die Möglichkeit zu haben, die Open-Source-Entwicklung, die meisten unserer Engineers ja gemacht haben, irgendwie bezahlbar zu machen und, ich sag mal, sustainable zu machen, ist, glaube ich, so das beste Keyword. Also sagen, irgendwie muss ich das finanzieren, irgendwie muss die Rechnung zahlen. Da hatten wir verschiedene Ideen und am Ende, also das ging dann los mit, okay, wir wollten gern wie Plus bauen, als so Toolchain, das, was Rome mal gedacht war zu sein, wer den Namen vielleicht noch kennt, ist auch eine lange Zeit her, und hat dann überlegt, okay, vielleicht ist das eine Möglichkeit, wo dann Enterprises für Geld zahlen, es gibt ein tolles Free-Tier, haben dann aber gemerkt, gerade in Zeiten, wo die AI-Modelle immer besser werden, das ist recht schwierig, plus DevTools zu vermarkten ist natürlich auch nicht günstig und Leute zahlen einfach nicht gerne für DevTools, sieht man schon teilweise mit, oh ja, Lizenzen für Editoren oder ähnliches, auch wenn man heutzutage sagt, ja, es gibt aber irgendwie Zehntausende plus Euro an AI-Bills, aber die $5 im Monat für das DevTool können wir dann nicht ausgeben, so nach dem Motto, ja. Du kennst es wahrscheinlich auch, ich kenne da ganz viele Leute und da haben wir gesagt, so okay, ja, das klappt leider nicht ganz, so wir haben es ausprobiert, leider auf der einen Seite, dass wir halt die Lösung dafür in dem Sinne nicht gefunden haben, zum Glück auf der einen Seite, weil Wplus dann am Ende als MIT in Open Source rauskam, was umso schöner ist, also euch von dem Namen nicht verwirren lassen, aber zu Wplus kommen wir später vielleicht nochmal und sind dann ein bisschen umgeschwenkt, wir hatten verschiedene Ideen und am Ende ist Evan so übers chinesische Neujahr, hat sich gefühlt einmal eingeschlossen und kam dann rum mit, ja, hier ist jetzt Void, unsere Deployable-Plattform, ich hatte was gebaut und ab dann haben wir so ein bisschen alle dran gewerkelt in der Firma, also nicht jeder, aber Teil in der Firma und haben effektiv gedacht, so, wir wollen halt eine Deployment-Plattform bauen, wo du ein bisschen Infrastructure as Code hast, also du musst irgendwie nichts aufsetzen, das Ganze läuft auf den Cloudflare-Primitives, dann natürlich als Hintergrund, dass Cloudflare halt einfach das vollumfänglichste Set hat, was man so für eine Applikation braucht. Also von irgendwie, du hast eine Datenbank, du hast halt deine Worker, wo du deine Funktionen ausführst, hast irgendwie Jobs, Queues, Workflows etc. Irgendwie noch in Key-Value-Store, in S3-kompatibel Bucket und kannst sogar E-Mails senden mittlerweile. Das war an sich alles cool, aber ich sag mal, das Deployment selber, gerade als wir angefangen hatten, ist halt doch nicht ganz so trivial gewesen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir bauen dann eine DX-Schicht drauf. Haben das Ganze auch mit einer Framework-Integration gebaut. Also du hast nicht nur die Deployment-Plattform, sondern gleichzeitig auch eine Art SDK. Die kannst du nutzen, um deine Seite komplett zu bauen oder kannst halt sagen, okay, ich integriere das in meine Insert-Name hier, Vite-basierte Applikation oder ich brauche gar nichts, wenn es eine statische Seite ist. Das geht genauso. Und hatten das Ziel, haben das Ganze gebaut. Das ist aktuell immer noch in der Private Beta. Also Leute hatten schon Zugriff drauf. Wir hatten echt recht cooles Feedback. Und jetzt wurden von Cloudflare gekauft und sind jetzt alle Engineers beziehungsweise Manager, ESO Evan und einige andere bei uns bei Cloudflare. So ist das ganz, ganz grob passiert.
Also an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke.
Wir hatten in der 376, hat der Stefan noch gefragt und ziemlich nachgebohrt, wie denn dieses Venture Capital Investment. Ich meine mich zu erinnern, dass es 4,6 Millionen Seed Money war.
Seed, glaube ich, ja. 4,4 auf jeden Fall, genau.
Wie das je wieder zurückfließen soll. Und ja, das ist so eine Frage. Ich habe ja auch ich habe in verschiedensten Firmen gearbeitet, in einer Agentur, bestehende Agentur, in Startups und in Scale-Ups und alles Mögliche. Und ehrlich gesagt, obwohl ich wirklich viel Zeit meines Lebens in Startups verbracht habe, finde ich auch, dass es immer eine ziemlich verrückte Welt an Monopoly-Geld so gefühlt.
Ja, ja, absolut.
Wie kommt das Geld jeweils wieder zurück? Wir machen nur negative Zahlen. Aber vermutlich ist das jetzt die Antwort, wie das Geld wieder zurückkam durch die Akquisition.
Genau, richtig. Der Cloudflare hat sozusagen das alles übernommen. Geld ging an alle Teilhabende der Firma, also auch an die gesamten Investoren. Die 4,6 und dann, wir hatten eine Series A mit, ich glaube, 12, die Zahlen kenne ich auch nicht mehr komplett auswendig, aber auch nochmal ein bisschen Geld dann entsprechend drin. Genau, richtig. Das ist also sozusagen durch. Das Verrückte ist, wenn man sich heutzutage aber in der AI-Welt nochmal umschaut, dann sind ja die Summen ja gar nichts, ne? Wie viel irgendwie.
Dieser Satz lag mir schon so auf der Zunge und ich wollte gleich schon fast wieder lachen über 4 Millionen. Was ist denn das für ein Peanut hier? Ja.
Genau. Aber wir haben uns bewusst nicht in die AI-Welt in dem Sinne gewagt, sondern sind ja dann in die Deployment-Richtung gegangen, weil das auch ein bisschen mehr in unserer DNA liegt. Also was nicht heißt, dass wir nicht mit der AI können, aber wir sind weder irgendwie in Frontier Labs, noch haben wir gesagt, okay, wir gehen da all in. Wir hatten so ein paar Gedanken, dass man da in die Richtung was machen kann. Aber ich glaube, die Route, die wir gewählt haben, war letztendlich nicht so verkehrt. Vor allem, weil jetzt halt auch einige der Learnings sogar hoffentlich sehr viele direkt in Cloudflare mit reinkommen. So durch das Bauen dieser Deployment-Plattform hat man natürlich viele, ich sag mal, Papercuts gefunden, so ein paar Punkte, die einfach schwieriger waren, und hat dann natürlich die Möglichkeit, das jetzt intern umzusetzen und einfach das Ökosystem in dem Sinne zu verbessern. Aber auch da noch ein wichtiger Punkt, wollte ich sogar eigentlich noch viel früher sagen, aber das passt eigentlich ganz gut. Oft, das war irgendwie bei der ganzen Vercel, Nux Labs-Thematik ja genauso, so viele sagen, ja, jetzt wurde ja Veed verkauft und Sellout und was auch immer, so, ja, nicht ganz, ne, also alle Projekte, die wir hatten von und auch haben von irgendwie Veed, Veedtest, Drawdown, OXC und Veed Plus, alles, was MIT und Open Source ist, bleibt MIT und Open Source. Cloudflare möchte sich da sozusagen als Open Source Steward, ne, also so als Hüter und Richtungsweisende so ein bisschen klarstellen. Und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, jetzt nicht nur für das Ökosystem, sondern eigentlich von jeder Position, ist da jetzt zu sagen, ah, ich habe den Finger drauf und ändere das, was so, das hat man zum Beispiel jetzt bei Vercel und Svelte gesehen, dass das nicht passiert ist. Bei Nux, ich bin ja noch im Nux-Team nebenbei, das heißt, die Hälfte des Nux-Teams bei Vercel, da ist auch nicht so, dass es auf einmal, ne, das am besten auf Vercel läuft oder was auch immer, sondern das ist nach wie vor Multiplattform und auch Multi-Stakeholder. Und jetzt bin ich eigentlich auch recht froh, dass es bei Veed genauso ist, dass wir halt verschiedenste Leute haben mit verschiedensten Hintergründen, Freelancer, Leute von unterschiedlichen Plattformen etc. Und dass das entsprechend dann nicht passiert. Da gibt es auch noch eine weitere Neuerung, und zwar, ich weiß gar nicht, wie offen das bisher kommuniziert ist, aber das steht auf jeden Fall schon mal auf der Webseite, deswegen kann ich das hier auch easy erzählen. Im Veed-Team gab es eine Erneuerung, und zwar das Advisors-Konzept wurde eingeführt, also Berater sozusagen. Da geht es darum, zu sagen, okay, einfach um einen, ich sag mal, ganzheitlicheren Ökosystemblick zu bekommen, wurden da drei Leute als Berater hinzugefügt. Die sind also effektiv wie Team beratend in der Funktion. Und da haben wir Phil von Netlify, da haben wir James Obstett von Cloudflare und Daniel Rowe, der bei Vercel arbeitet. Da auch einfach als Idee zu sagen, ja, das ist nochmal ein Zeichen in die Richtung, so, es geht nicht um irgendwie eine Firma, die ja was kontrolliert. Und das sind auch die Leute, das ist bei Core-Teams ja generell so, die viel Arbeit und Feedback und Zeit und Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt haben und die damit jetzt effektiv nur öffentlich wirksam diesen Titel bekommen.
Ich habe gerade versucht, in meinem Kopf dieses so ein Diagramm aufzumalen mit so Company-Namen, Firmennamen und den einzelnen Personennamen und wer eigentlich jetzt mit wem hier was macht. Und jetzt es ergibt jetzt so einen vollen Kreis, ja?
So ein bisschen. Also ich meine, das ist generell ganz witzig, wenn man zum Beispiel auch NPMX anschaut als Projekt, da sieht man auch wieder viele, viele ähnliche Namen. Ich glaube am Ende, es ist auch gut, dass da Varietät drin ist. Es gibt zum Beispiel viele aus dem Ökosystem, die da jetzt nicht zwingend als Core-Team-Mitglieder oder Advisor gelistet sind, die auch viel machen, viel Framework-Autoren, irgendwie von irgendwie Svelte geht über TenStack Start, über andere Projekte, die da auch super viel Input bieten. Also es geht auch nicht nur um die drei Berater oder die drei Berater plus das Core-Team. Das Ökosystem sind immer mehrere Leute und ich glaube, am Ende Veed ist ja nur so groß geworden letztendlich, weil es immer darum ging, das gesamte Ökosystem abzuholen. Da gab es ja letztendlich auch so ein paar Neuigkeiten bezüglich irgendwie der React-Compiler, der ist ja jetzt in Rust geschrieben worden und ob man den dann in direkt OXC und Rodon Veed chippt, wo am Ende gesagt haben, so ja, ist eigentlich Quatsch, was soll denn jetzt zum Beispiel ein Svelte oder Vue oder Solid-Nutzer mit dem React-Compiler auf dem Rechner, den er halt gar nicht braucht. Und da sind wir zum Beispiel auch gerade dabei, das heißt, wenn die Episode ausgestrahlt wird, gibt's dann ziemlich sicher schon dieses React-Compiler-Plugin, das man einfach nutzen kann, wenn man React nutzt. Und da geht's einfach darum, die Philosophie weiterhin beizubehalten, zu sagen, okay, das ist eigentlich geteilte Infrastruktur und man möchte da jetzt kein Framework bevorteilen in dem Sinne. Klar, es gibt Support für JSX oder TypeScript, weil es halt einfach viele nutzen. Auch da kann man sagen, ja, wenn ich jetzt kein TypeScript brauche, wieso habe ich da jetzt Code für? Man muss immer ein bisschen abwägen und ich glaube, heutzutage sollte eh fast jeder TypeScript schreiben, aber das ist eine andere Story. Bei JSX, ja, es ist eine gut spezifizierte Sache, die, wie gesagt, von vielen Frameworks genutzt wird. Zum Beispiel in Vue kann man genauso JSX schreiben. Ob das viele machen, ist eine andere Frage. Das ist, glaube ich, fair. Aber ja, da geht es letztendlich genau darum. Und glücklicherweise haben wir noch die Möglichkeit, einen neuen Ecosystem-Fund aufzubauen. Also der sogenannte Veed Ecosystem Fund, da hat Cloudflare $1 Million zu contributed und da geht es dann darum, dass wir Core-Maintainer unterstützen, vor allem die eben keinen Firmenhintergrund haben, sondern selbstständig sind, das vielleicht in ihrer Freizeit machen, denen zu ermöglichen, das Ganze sustainable zu machen. Da geht es um Dependencies und Projekte, Also sowohl irgendwie Subdependencies als auch Projekte, die uns nutzen, die letztendlich eine selbe Mission haben. Und da bin ich zum Beispiel sehr froh, weil jetzt ganz oft war der Punkt, ja, warum soll ich denn überhaupt noch irgendwas donaten zu zum Beispiel Vitesse oder Veed oder anderen Projekten? Weil bei Nuxt war es auch ähnlich so, wenn jetzt die IP-Rechte woanders liegen oder da jetzt eine Firma dahinter steht, wo ich sage, ja, es gibt halt so viele Leute, die dazu was beitragen, die halt nicht diesen Background haben und ohne die wir halt echt nicht so gut dastehen würden. Beispiel zum Beispiel Patak, Matthias, kennt man meistens, der hat so eine Katze als Avatar. Der ist zum Beispiel komplett unabhängig und der muss zum Beispiel auch irgendwer seine Rechnung bezahlen, sein Geld bekommen. Insofern, das ist eine tolle Sache und da hoffe ich, dass weiterhin Firmen da auch nachziehen werden. Und genauso an irgendwie Subdependencies, man kennt ja das XKCD, ne, mit der einen Person in Nebraska, die so eine kleine Library maintaint, die dann irgendwie Milliarden von Downloads hat. Da ist echt toll, dass wir die Möglichkeit haben, das zu supporten und dass wir da hoffentlich auch das ein bisschen mehr sustainable machen.
Und das läuft über sowas wie GitHub-Sponsorings oder sowas ab?
Das wird wahrscheinlich über das Open Collective laufen, genau. Und da ist auch aktuell so zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass es darum geht, wir möchten erstmal gucken, welche Dependencies möchten wir supporten, welche Projekte etc. Das ist so gerade noch in der Phase, das Ganze zu bestimmen. Das ist auch so, das wird nicht eine Person bestimmen, sondern die Leute von den unterschiedlichen Projekten, also von OXC, von B+, und da halt die Teams jeweils, also auch da nicht irgendwie die, keine Ahnung, Cloudflare-Employees oder so, sondern das V-Team sagt zum Beispiel, hey, wir hatten gerne die Dependencies. Das OXC-Team sagt, wir hatten gerne die, V-Test sagt, ah, wir nutzen das zum Beispiel. Und da geht's am Ende darum, so, wie gesagt, wir möchten Dependencies, die viel genutzt werden, letztendlich jeder Web-Developer irgendwie unter der Haube hat, supporten und dann halt auch den Autoren das irgendwie möglich machen, wenn es geht, auch nur zum kleinen Teil das Ganze, ja, nachhaltig zu gestalten.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von NodeConf EU, einer knuffigen Konferenz rund um Node.js. Bologna, liebe Hörerinnen und Hörer, wie wär's, ne? Genau dort steigt nämlich Ende September die europäische Edition der NodeConf. Dort könnt ihr euch an zwei Tagen nicht nur Talks reinziehen, sondern auch Zeit mit der Node-Community verbringen. Die Konferenz ist nämlich ein unabhängiges Community-Event. Ihr macht also nicht irgendwelchen Arschgeigen die Taschen voll, sondern helft tatsächlich der Community dabei, solche Events auszurichten. Das Ganze steigt dann auch nicht in einem gammligen Holiday Inn in Graustadt an der Schnaich, sondern in Italien. Es ist sogar ein episches Dinner im Ticketpreis enthalten. JavaScript versus Tortellini ist also keine Entweder-Oder-Frage. Wenn ihr also schon immer mal einen Italien-Trip von der Steuer absetzen oder über das Fortbildungsbudget eures Arbeitgebers abrechnen wolltet, das ist eure Chance. Tickets und Infos findet ihr auf nodeconf.eu. Wir wünschen euch viel Spaß in Bologna.
Du hast jetzt schon sehr oft Veed erwähnt und ich glaube auch einmal Rolldown und OXC, was ich noch nicht hundertprozentig verstanden habe. Void Zero war ja so ein Sammelsurium an verschiedenen Features und Produkten und wir hatten auch in der Revision 673 darüber gesprochen, dass sie auch so ein Multi-Personen, Multi-Company-Ansatz ist, was es natürlich auch sehr schön macht für uns als User, dass wir wissen, dass da halt einfach verschiedene Köpfe dran sitzen und jetzt nicht eine einzelne Roadmap versucht wird, da durchzudrücken. Aber was genau hat Cloudflare denn eigentlich gekauft?
Ich sag mal, Leute könnten shamelessly sagen, das ist so ein bisschen Acquihire, ne, die Situation mit, okay, wir haben jetzt 18 Engineers, die zum einen so eine Deployment-Plattform gebaut haben, ne, zum anderen, die halt weiterhin, und das ist auch der Plan, an Open-Source-Projekten arbeiten, wie V-Test etc. Dazu, wie bei jedem Deal, okay, die Rechte, die halt vorher Void Zero gehalten und halt jetzt Cloudflare, das war bei anderen Deals entsprechend ähnlich, ändert aber an dem Prinzip nichts, weil, klar, der Name ist bekannt etc., das gibt aber niemanden irgendwelche Autorität jetzt zu sagen, so jetzt da geht's lang. Und natürlich, ich glaube, ein spannender Teil intern ist halt zu sagen, okay, da hatte ich auch schon ein paar Einblicke, wie ist man denn da aufgestellt, wie kann man da zum Beispiel Tooling verbessern. Ich sag mal, ich bin ja ein bisschen in der Rolle, dass ich in allen Projekten so ein bisschen bin und das zählt jetzt natürlich auch zu den Cloudflare-Projekten. Das ist, es ist super interessant, da Feedback zu bekommen, wie große Organisationen das Void Zero Tooling nutzen letztendlich. Also sehen, wie nutzen die zum Beispiel ein Veed, was haben die für Probleme, die so mittlere und kleinere Projekte vielleicht nicht haben? Oder wie sieht es aus, wenn man jetzt nicht nur ein paar Tooling-Nerds hat, sondern Leute, die sagen, ich will eigentlich gar kein JavaScript schreiben, aber ich muss halt so von hinzu, like, ey, ich wäre genauso ein Tooling-Nerd wie du. Und dann halt das ganze Spektrum abgebildet hat. Und das ist halt auch super hilfreich für beide Seiten, einfach einmal zu sehen, okay, das sind Probleme, die große Firmen haben. Das ist natürlich, ne, ein kleines Sample-Size, aber da gibt es auch Kunden von Cloudflare, mit denen man reden kann. Das ist auch da, gibt's gute Connections zu größeren Firmen, wo man einfach die Möglichkeit hat, nachzuhaken und das zu besprechen. Und genauso, dass man halt das Ganze eben, ich sag mal, so gestaltet, dass halt alle Projekte davon was haben. Also das ganze Ökosystem auch wieder.
Wie läuft es denn für euch als Teammember ab? Seid ihr denn noch ein eigenes Team oder seid ihr so gesplittet? Also wie wurdet ihr integriert?
Ja, wir wurden als eigenes gesamtes Team integriert. Also effektiv, Evan ist unsere Schnittstelle nach außen von der Hierarchie her. Also effektiv hängen wir alle unter Evan, nicht alle direkt. Also Evan ist nicht unser aller Manager, sondern haben dann natürlich noch Leute dazwischen. Auch alle aus dem Void Zero Team. Und also Christoph zum Beispiel, Christoph Nakazawa, hängt zum Beispiel zwischen und Boshin, unser vorheriger VP of Engineering. Zum Beispiel Christoph ist mein Manager. Und da ist so ein bisschen das Team darunter aufgeteilt. Und letztendlich verbleiben wir intern zusammen als ein Team, was auch in dem Sinn macht, dass die meisten Leute ja einfach an Open Source weiterarbeiten, genauso wie es ist. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen die Sonderstellung, da ich ja nie jetzt einem Projekt zugeordnet war im klassischen Sinne, sondern ein bisschen hin und her springe, und das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Und obwohl ich auf dem Papier halt Systems Engineer bin, mache ich auch noch DevRel-Zeug, und so wirklich hat sich meine Rolle halt nicht geändert, es sind ein paar Sachen dazugekommen, aber ist nach wie vor sehr cool, und ich habe eben die Möglichkeit, in Open Source zu arbeiten, Bugfixes zu senden, Issues zu beantworten, Content zu kreieren, etc., etc. Habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich halte zum Beispiel mit den DevRels bei Cloudflare, was man da noch machen kann, was da für Möglichkeiten gibt und so weiter, genau.
Also es könnte sein, dass wir in der Zukunft von dir auch Cloudflare-Talks hören.
Würde ich nicht ausschließen, aber ich bin auch da, ich bin ja von der Rolle her kein DevRel, also ich werde jetzt sehr wahrscheinlich, ne, ich sage niemals nie, aber jetzt nicht irgendwie anfangen zu sagen, ich gebe jetzt einen Talk über das neueste Cloudflare-Feature. Ich werde wahrscheinlich dem gesamten Tooling-Thema treu bleiben, weil das ja auch meine Expertise ist. Natürlich, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, oh, da gibt's jetzt das Feature Remote Caching, und dann kann man sagen, gut, hier ist eine Demo und die läuft auf Cloudflare. So, sowas kann ich mir vorstellen. Aber dadurch, dass das Tooling selber plattformagnostisch bleibt, wird es schon eher so sein, dass es dann darum geht und nicht, was macht Cloudflare Neues Tolles. Das heißt aber, dass ich auch Cloudflare-Nutzer bin und ja vorher auch, sei es irgendwie durch Void vorher oder auch zuvor, also mein Cloudflare-Account existiert schon seit lange, langer Zeit. Ich glaube, so als Worker irgendwie losging, also so in der Richtung, gibt es natürlich auch Features, wo ich sage, okay, das ist mega cool, ich reposte Sachen. Ich meine, am Ende bin ich ja nun mal Teil von Cloudflare. Aber ich glaube, ich werde die Cloudflare-spezifischen Talks da den DevRels von Cloudflare überlassen.
Und du sagtest, bei dem Win-Win von beiden, fokussieren wir uns mal kurz auf diese Sache, welches Win ihr da, ich meine, außer abgesehen von Geld, welches Win ihr daraus hattet, weil es ist natürlich wirklich ein spannender Aspekt zu sagen, ihr hattet halt davor, ihr habt 18 Leute in der Firma gehabt, und die Menge an Contributern, die noch dazu kamen, aber plötzlich ist hier eine Firma, wie viele Personen hat denn so Cloudflare?
Ja, mehrere tausend schon. Also jetzt keine 10.000, aber auch keine 1.000. So.
Okay, ja, das gibt mir eine Hausnummer. Habt ihr da so einen Slack? Habt ihr da so einen MetaMouse, was auch immer? Cloudflare, ist mir jetzt egal, welches Tool sie nutzen, aber habt ihr da...
Ja, es ist öffentlich bekannt, wir nutzen Google Chat, das tollste Tool auf dem Planeten.
Was ist denn Google Chat?
Ja, andere Story. Erzähl weiter.
Gut, also geht in euren Google Chat.
Chat.google.com, nein, es gibt auch Slack, aber es ist eher zur Kommunikation mit Kunden etc. Aber wie gesagt,
Welcher Kunde kennt schon Google Chat?
Ja.
Okay, also ihr geht in euer Google Chat, das hat bestimmt eine richtig geile UX rein. Und könnt ihr da so Aufrufe machen, so hey, wir suchen Feedback, wir würden gerne das fragen, oder dürfen wir mal in Projekte reinschauen, wie das alles läuft?
Ja, also tatsächlich, das ist so ein bisschen beidseitig. Ne? Auf der einen Seite, was wir gemacht haben, einfach einen Channel einzurichten, zu sagen, hey, das ist ganz üblich, wenn Leute fragen, wenn Zahl Fragen in unsere Richtung haben, dann ne, gibt her. Und andersrum, was ich zum Beispiel viel gemacht habe, aber auch andere unserer Engineers, ist zu schauen, was wird wo genutzt, was gibt's für Probleme, die oftmals irgendwie schon dokumentiert sind, wo es Informationen gibt. Und dann wird halt geguckt, dass man hilft. Ne? Das ist halt von irgendwie der Option zu sagen, bessere Nutzung, das ist ein Bug, den kann man entsprechend beheben, aber das hilft ja am Ende allen, die das Tool nutzen, wenn es weniger Bugs gibt. Bisschen zu einfach, wie kann man das Ganze DX thematisch besser machen? Oder auch sowas wie, das habe ich jetzt die Tage zum Beispiel gemacht, Libraries migriert, beispielsweise Kumo, das ist Cloudflares Designsystem, Component Library. Da einfach zu sagen, okay, dann nutzen wir eh schon OX-Format, OX-Format, OX-Lint, Vite, kann ich einfach zu wie plus migrieren, ist auch ein gutes Beispiel, hilft natürlich auch um zu sagen, hey, guck mal, so kann es aussehen, so geht das. Das sind die Vorteile. Das ist zum Beispiel auch komplett Open Source und damit auch wieder ein gutes Beispiel, wie man da beitragen kann. Oder vNext, auch ein sehr interessantes Thema. Das ist ja der, wie es manche Leute nennen, der Sloth Fork von Next.js. Den habe ich zum Beispiel auch mal angeguckt, weil gerade natürlich Richtung vPlugins und Performance kenne ich mich so ein bisschen aus und habe da die Performance verbessert, zum Beispiel vom Dev Server Cold Start und Co. Bin daraufhin tatsächlich zu der React Contribution gekommen, weil die Next.js-Seite, die 1:1 das gleiche war wie die vNext-Seite, also von dem Projekt, halt irgendwie einen besseren Largest Contentful Paint hatte. Und ich dachte, hä, was ist da denn los? Also da passiert nicht viel, das dürfte nicht so sein. Und da ich das Feed ja ESM-basiert ist und nicht CJS, sollte es doch eigentlich noch besser sein, wenn ich gleich. Ja, stellte sich heraus, dass es in React zum im Preloaden von ES-Modulen keine Fetch-Priority gibt. Das war einfach nicht implementiert in der API. Und dann habe ich einfach einen PR gesendet, der dann auch gemerged wurde. Und jetzt warte ich noch auf React-Release. Und dann im besten Fall, wenn React dann released ist, gibt es dann das vPlugin RC, was Hiroshi, ein Kollege von mir, also auch bei Cloudflips, bei Virt Zero vorher maintained, ist auch einer der vTest-Maintainer. Der hat auch schon ein PR gemerged, dass das dann honoriert wird. Und dann ist das Schöne, werden alle React-Applikationen, die React-Server-Components mit Vite nutzen, automatisch, wenn sie dann die ganzen Updates ziehen, einen besseren Largest Contentful Paint haben. Weil man kann einfach sagen, das JavaScript, was am Anfang geladen werden muss, das ist so ein Entry-Chunk, damit es losgeht, den kann ich ja höher priorisieren, als zu sagen, oh, hier gibt's Komponenten, die wurden schon auf den Server gerendert. Das JavaScript brauche ich erst später. Und das war vorher halt nicht ganz möglich und ist jetzt schon möglich. Und dann klappt das.
Also diesen direkten Draht, den finde ich schon deswegen spannend. Also jetzt gar nicht so im Sinne von, jetzt können Sie euch sagen, was nur Sie sich wünschen, sondern wir haben ja schon vorher drüber geredet, dass es ist einfach immer eine Hürde, wenn du jemanden mitteilen musst, dass du eine Frage hast, wenn das auch nicht so gleich im kompletten Workflow drin ist. Also einfach nur alleine, wenn ich jetzt auf zum Beispiel GitHub ein Issue eröffnen muss, dann bin ich vielleicht nicht eingeloggt, mag jetzt mal vorkommen, oder ich bin mit dem Arbeitsaccount eingeloggt, aber ich will mit meinem privaten Account oder sowas fragen. Und das geht halt einfach wirklich schneller über so das interne Chat-Tool.
Klar, klar. Auch einfach so dieses, ey, machen wir das hier richtig. So, ist halt eine sehr einfache Frage.
Es ist ja nicht öffentlich. Das kommt natürlich erst recht noch dazu.
Also es gibt natürlich genug Sachen, die Open Source sind, aber natürlich so wie das Cloudflare Dashboard, die sind nicht Open Source, das ist richtig.
Ich meine, manchmal kann ja auch die Hürde bestehen, dass du eigentlich eine Frage hättest, aber du willst die jetzt halt nicht in einem öffentlichen Tool stellen, weil das könnte jetzt wieder doof wirken und dann müsste man sich jetzt vielleicht drüber informieren, ob man euch bei einem privaten Discord oder so fragen könnte und dann werden die Hürden größer und größer, das alles rauszufinden und dann ist
ja, und dann ist auch so, also ich bin jetzt, keine Ahnung, so als ich Consulting gemacht habe, noch regelmäßiger, dann ist eher so dieses, lass mal in deinen privaten Code reinschauen, schon eher machbar, aber wir fangen jetzt auch nicht an zu sagen, hier ist meine Monorepo mit 10.000 Components, kannst du mir mal sagen? So, schwierig, schwierig. Und dann haben da natürlich auch die Leute die Hürde mit, ja, jetzt eine minimale Reproduktion. Gott sei Dank, mit der AI geht es besser, aber ich hatte das vor ein paar Monaten mit dem Fall, wo ich jetzt, ja, mein GitHub Copilot hat das überhaupt nicht hinbekommen. Und dachte mir auch so, ja, aber klassisches XY-Problem mit, oh, ich habe ein Problem. Ich sende mal ein PR, statt ein Issue zu erstellen, das Problem zu beschreiben. Immer, ne, Leute, gerade heutzutage lieber ein Issue. PR ist ein netter Bonus, aber lieber ein Issue, der wirklich beschreibt, was das Problem ist, mit einer Reproduktion. Die Maintainer werden euch lieben, weil das ist immer das Allerbeste. Weil dann war im Issue auch so, ja, okay, Fehler, klar, logisch, gab es irgendwie eine Panik in Rolldown, dass ich einfach gesagt habe, Rolldown ist müde, Rolldown schlafen jetzt. Nach dem Motto, und dann war so, ja, okay, aber wie können wir das reproduzieren, damit wir das fixen können? Weil dann geht's wieder darum, da gibt's eine Konstellation mit Modulen, wie die geladen. Kompliziert. Und die Antwort war halt so, ja, kann ich bei mir halt reproduzieren, ist aber Firmencode, so kann ich teilen. Und ich so, ja gut, dann ne, minimale Reproduktion, ging nicht. Dann kam jemand anders, hat gemeint, ich habe den gleichen Problem hier, ich habe das gleiche Problem, ich mach mal einen Fix. Natürlich ohne zu beschreiben, was das Problem war oder wie man das reproduzieren kann. Der Fix war leider halt bestimmt gut für den Case der Person, aber halt leider nicht wirklich gut für die Allgemeinheit. Also ein bisschen Thema vorbei. Was ja nicht schlimm ist, wenn man dazu eine Beschreibung hat und eine Repo. Am Ende, in dem einen Ausnahmefall war das tatsächlich so, dass jemand dann mit mir privat die Repository geteilt hat und gesagt, ja, bitte nirgendwo kopieren, dies, das, bla bla. Und dann habe ich auch nichts weiter gemacht, als zu sagen, gut, dann debugge ich das halt. Und am Ende hat man es hinbekommen. Aber ja, auch da, das würde ich natürlich gern vermeiden. In dem Fall war es so eine kleine Repo. Es war in Ordnung, gerade für den Fall, wenn man, wie gesagt, hat fünf Leute, die sagen, oh, es geht bei mir auch nicht, aber keiner schafft es irgendwie zu reproduzieren. Dann ist es so als Last Resort okay, aber im Idealfall natürlich nicht.
Nee, vor allem, wir wollen ja auch alle, dass Alex auch ein bisschen schlafen kann.
Ja, vor allem, also ich meine, ich glaube, ich bin da der unwichtige Teil, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich müsste es jemand abgeben vom zum Beispiel OXC-Team oder vom Roland-Team, die eh noch tausend andere Sachen haben. So, ich hab zumindest den Vorteil, so ich kann halt ganz vieles in Eigenregie einfach durchführen. Und ich weiß aber auch so ab einem gewissen Punkt, ja, wenn es dann in sehr komische Modulgrafen-Themen geht, dann gebe ich es lieber ab an jemanden, der das Vollzeit, also wirklich jeden Tag macht. Wo ich sage, ich kenne mich mit Rolldown OXC schon aus, aber dann den genauen Algorithmus mit der, das ist vielleicht dann ganz, wie gesagt, ey, hier, mach du mal. Und das ist natürlich von meiner Seite aus nochmal einfacher. Aber ich bin, wie gesagt, sehr froh, das Ganze auch end-to-end einfach fixen zu können oder sagen, hey, ich habe eine Idee für eine Lösung oder das ist schon ein wichtiger Teil. Auch wenn ich jetzt nicht auf dem Papier bin, aber vom DevRel-Job einfach sagen, okay, es gibt Probleme in der Community, kann ich die vielleicht direkt lösen? Habe ich einen Vorschlag? Den muss ich ja nicht mehr zwingend umsetzen, aber sagen, hier, das, was denkt ihr dazu? Wenn ich natürlich gleich fixen kann, umso besser.
Wir können auf jeden Fall noch die extra Episode drüber machen, über das Thema, dass AI-Coding funktioniert schon sehr gut. Wir nehmen das jetzt mal kurz alle als Fakten. Also AI-Coding generell ja sehr gut. Nur ist es immer das richtige Problem, das dadurch gelöst wird. Und etwas, was ich jetzt selber schon festgestellt habe, wenn ich zum Beispiel beim Coding persönlich früher so in der Good Old Time, nicht mehr so weiterkam und gemerkt habe, das wird jetzt technisch schwierig, habe ich dann oft nochmal drüber nachgedacht, ob wir überhaupt das Richtige bauen. Weil ganz oft, wenn es im Code schwer war umzusetzen, war das auch eher das Problem, dass wir irgendwie was bauen wollten, was gar nicht so funktioniert war. Und jetzt mache ich einfach hier Boil the Ocean. Du wirst nicht aufhören, das zu programmieren, bis es so funktioniert, wie wir das hier vorgeschlagen haben. Und ja, das ist natürlich sehr einfach, heutzutage Merge Requests und Pull Requests zu eröffnen. Nur dann ist es noch schwieriger zu hinterfragen, welches Problem fixen wir hier überhaupt. Und ich finde das auch alles so wichtig. So, dann könntest du ja einfach den Merge Request erstellen. So, ich habe dieses Problem gelöst. Da hat jemand was gemerged. Das hat mir ein Problem gemacht. Also hier ist der Fix wieder. Ich entferne das wieder.
Ja. Und so kann das dann gehen. Ich glaube, das andere Wichtige, was du gerade gesagt hast, so Agenting ist gut, aber vielen Leuten fehlt halt auch Kontext. So, wenn ich zum Beispiel sage, ich komme in irgendein Open-Source-Projekt, dann, ja, wenn es klein genug ist, logisch, so kein Problem. Aber gerade in sowas wie Rolldown als super, doch schon komplexer Bundler, da brauchst du, je nachdem, welchen Teil du anfährst, so DocPair, kein Ding, alles klar, aber bitte auch vielleicht nicht einfach nur mit Cloud schreiben lassen, wollen ja auch Leute lesen. Ne, gerne als True Benutzer, sowas wie, ich möchte jetzt einen Algorithmus anpassen, da brauchst du vielleicht schon zum Teil ein bisschen Wissen, weil am Ende wir müssen den Code reviewen und lesen, und mit mir meine ich meistens die Leute vom Rolldown-Team, so, ich gucke da auch drüber, aber da wieder, ne, limitiert ist, ab gewissem Punkt sehr limitiert, und er muss ja auch maintained werden, ne, Leute, man glaubt es oder nicht, müssen halt das Ganze als eben eine generalisierte und skalierbare Lösung auch entsprechend haben, und da ist es, und da, ne, no offense an niemanden da draußen, teilweise auch einfach einfacher, wenn es Leute selber schreiben, und sagen, hier ist ein Problem, folgende Lösung habe ich mir vorgestellt, voll cool, wenn das so abgebildet werden kann, alles in Ordnung. Da hat man sich ein bisschen dann schon durchgedacht, aber meistens einfach, ey, das ist das Problem, und ja, wie kriegt man das hin, dass dann vielleicht nicht irgendwie noch drei extra JavaScript-Dateien stehen als Edge-Case, das man vielleicht im eigenen Fall gar nicht hat, aber im anderen. Da ist halt als so, ich sag mal, Entwickler einer Applikation auf, oh, wir bauen eigentlich für die gesamte moderne Webentwicklung, ist es sehr schwierig zu schließen, wenn man das nicht tagtäglich macht, würde ich behaupten. Es gibt zum Beispiel bei OXC, was ja, ich sag mal, die Tools, die darunter liegen sind, ne, also so Minifier, Parser, Resolver und Transformer und Co. oder so Auxin, Auxformat, das ist nochmal besser gescoped, wo man sagen kann, okay, klar, ist eine Lint-Regel, echt einfach. So, gutes Beispiel, schlechtes Beispiel, alles gut. Aber, also auch da gibt es natürlich Sachen, wo man sagt, okay, das ist vielleicht schwieriger, gerade bei Minifier will man ja sicherstellen, dass das alles noch zur Laufzeit funktioniert, weil es schön, dass der Code kleiner ist, wenn er kaputt ist, schlimmste, was passieren kann. Vor allem das zu debuggen, viel Spaß. Deswegen, das, also da gibt's Themen, wo man sich sehr gut mit engagieren kann. Auch da, ich will niemanden davon abhalten, er macht es voll gerne. Wir suchen immer Kontributoren. Aber gerade bei Rolldown ist es auf jeden Fall ein Ticken schwieriger. Wenn ihr darauf Bock habt und euch reinhören wollt, bitte macht es sehr gerne. Aber das ist immer so ein Wort der Vorsicht. gilt aber auch bei anderen Projekten. Also, ne, ich finde es immer, die Regeln, die wir bei Nuxt haben, zum Beispiel als TLDR mal ganz gut, so, ey, wenn du Code contributest, erstens stell sicher, dass du verstehst, was da passiert. So, das ist die Hürde Nummer eins. Und Nummer zwei, schreib bitte einfach deine PR-Beschreibung selber. Lass nicht den generierten Harry Potter-Roman da von irgendwie ChatGPT oder Claude. Ne? So
ich sag jetzt nichts drauf. Ich bin schon still.
Ja, nee.
Es ist so viel zu sagen. Wir treffen uns nächsten Montag wieder. Wir quatschen weiter.
Nächste Episode. Ja, ich glaub das. Aber das sind also, das ist auch einfach so ein Company-Culture-Ding. Einfach mit den zwei Regeln kann man schon extrem viele Probleme lösen, die auch so ein Review halt angenehmer machen. Nicht so, ich habe jetzt hier 10.000 Zeilen. Ja, looks good to me. Cool. So, aber wir schweifen ab.
Wir schweifen jetzt noch mehr, aber wir eh schon zu abgeschweift haben. Wir machen Perfekt. Das jetzt live zusammen.
Let's go.
Wir kommen gleich wieder auf das Thema zurück und ich mache nämlich gleich mit der Burner-Question weiter, was Cloudflare eigentlich davon hat, obwohl ja eigentlich, du hast schon mal drüber geredet.
Ja, wir machen
jetzt
ja
mal kurz was ganz anderes.
Ja.
Ich glaube nämlich, dass da sehr viele Leute gerne mitreden würden bei diesen AI-Wall-generierten Texten und diesen ganzen Romanen, die wir lesen möchten und bei diesen ganzen Masse an. Und ich hoffe wirklich für alle, die gerade zuhören, dass ihr nicht in der Situation seid, dass ihr wirklich beliebig viele Pull-Requests jeden Tag anschauen müsst und bei jedem euch denkt, was mache ich hier, das macht ja alles gar keinen Sinn.
Oder wenn ihr in der Situation seid, dass ihr was dann ändern könnt. Ne? Es gibt immer Möglichkeiten, das zu raisen und ich hoffe, dass es irgendwo Verständnis in der Firma dafür gibt bei euch.
So, ich schaue jetzt nämlich gerade, jetzt komme ich mit meinem Cursor hier nicht mehr hin. Die 750, wir sind ja gerade bei Revision 724, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und die Nummer 750, oh, das ist aber noch lang hin, das machen wir nicht. Die 750 nehmen wir erst im Januar auf. Nee, komm, wir machen mal was davor. Wir machen mal hier wieder so ein Live-Event. Sage ich bestimmt jetzt einfach, Grüße gehen raus an meine Co-Hosts, die nichts davon wissen, was ich hier gerade laber.
Die wissen jetzt auch, dass es ein Live-Event gibt. Let's go.
Wir machen mal wieder so ein Live-Event, wo Personen zutreten können und wir quatschen alle über AI. Ich versuche da was zu organisieren, dass es organisiert abläuft, weil ansonsten reden alle durcheinander mit.
Das war zu 600 eigentlich ganz cool. Also, aber genau. Ist auch schon wieder ewig her.
Das ist ewig her. Und die 750 ist mir zu weit weg, aber mal schauen, was wir machen.
725 kann. Hätten wir die Episode nach dieser hier, also das auch ein bisschen enden.
Es ist zurück in die Zukunft. Die 725 wurde heute Morgen aufgenommen.
Ah, true, stimmt, richtig.
Also Back to the Future.
Witzig.
So, du hast es zwischen den Zeilen mehrfach schon erwähnt. Und nicht nur zwischen den Zeilen, du hast es eigentlich schon mehrfach erwähnt. Aber ich hätte das trotzdem gerne, damit wir das nochmal an einem Punkt hier so klären können. Insofern du darauf eben antworten kannst. Also wirklich, was du überhaupt weißt oder was du dir denken kannst.
Ja.
Warum kauft Cloudflare eine Firma bestehend aus 18 Personen, die jetzt generell erstmal kein Geld anbringt?
Ja, also ich denke zum einen, wir haben es gesagt, so Acquihire-Situation, ne? Einfach Leute, die Tooling-Performance-Nerds sind, die da entsprechend in Anführungsstrichen aushelfen können. Ne? Die Leute, die Deployment-Plattform gebaut haben, haben sehr viele Meinungen. Ich habe da auch ein bisschen dran rumgeweckelt, also jetzt, ne, nicht Vollzeit, aber ein gutes Stück, wo man sagt, okay, da geht einfach viel, wie man das bestehende Cloudflare-System noch weiter verbessern kann. Ich glaube, ein anderer Punkt, den man auch nicht vergessen darf, ist das Thema AI. Haben wir jetzt schwer voraufgebracht, aber wenn man überlegt, okay, welche Projekte laufen heutzutage, ne, wenn man sagt, okay, AI generieren wir was, dann ist es in der Regel schon Veed. Also ich glaube, auch da ist ein Punkt, wo man sagt, okay, der Name allein schon hilft natürlich. Wenn man mal ganz ganz klar aus Business-Sicht sich das anguckt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Cloudflare am Ende auch ganz gerne hätte, dass mehr Veed auf Cloudflare läuft zum Beispiel. Ja? Dadurch, da gibt es x Möglichkeiten, das zu machen. Was nicht passieren wird, ist, dass jetzt einfach sagen, die Veed-Docs, die werden einfach Cloudflare empfehlen. Das wird nicht passieren. So, wie gesagt, Veed bleibt neutral. Das ist nicht der Weg. Es gibt aber natürlich durchaus andere Möglichkeiten, zu sagen, okay, man macht dann von Cloudflare-Seite aus mehr Content oder zum Beispiel, es wird ein neues Cloudflare-CLI geben, was sich ein bisschen mehr Veed-artig anfühlen wird. Das ist aktuell ein Beta, deswegen kann ich schon ein bisschen was zu erzählen. Heißt CF, kann man schon austesten, einfach CF wie Cloudflare. Es wird eine neue Möglichkeit geben, Wrangler-Configs zu schreiben, nämlich nicht mit JSON, sondern mit TypeScript. Also, da passiert halt sehr viel, wo man sagt, statt dass Veed mehr Cloudflare wird, wird Cloudflare einfach ein bisschen mehr Veed. Ja? Und ich glaube, da ist natürlich auch so Input und Expertise super hilfreich vor allem halt von Leuten, die zum Beispiel in Avenue, der halt Beat erstellt hat, so, das ist natürlich klar. Und da zu sagen, gut, wir sind halt alle super, wie gesagt, Performance-Nerds, DX-Nerds, dass man auch sagt, okay, die Developer-Experience bei Cloudflare kann durch einfach noch besser werden. Pain-Points können gelöst werden, etc., etc. Ich glaube, das sind einfach große Punkte, wo man sagt, okay, wenn das noch besser klappt für Menschen, für Agents, gerade heutzutage, dann ist das ein großes Plus für die Firma und da kann man viel bewegen.
Also, das klingt jetzt für meine Ohren schon fast äußerst fair, weil ich meine jetzt irgendwie, dass man bei der Vite-Dokumentation mehr und mehr Hints auf Cloudflare gestellt hätte ich jetzt so gerne noch gesagt, ja gut, fair enough.
Ja, das finde ich halt schwierig, weil dann könnte man sagen, okay, in der Nux-Dokumentation sagt man jetzt hier Deploy über auf Vercel. Man sagt, Leute, also es ist,
ja, gesagt, irgendwann wäre es ein bisschen witzig.
Ja, und ich meine, oder bei Svelte ja genauso, ne? Rich und auch Simon, die arbeiten ja bei Vercel. Ja. Ist auch wieder, ne, wissen viele Leute dahingehend nicht. Man sagt, okay, natürlich, ich glaube, was halt klar ist, man sagt, okay, das ist so ungeschriebene oder so Gentleman's Agreement nach dem Motto, sagt, okay, es ist halt, wenn es irgendwelche Changes gibt, die vom V-Team beschlossen werden, so ist ja auch wieder, ne, Multi-Stakeholder, unterschiedliche Firmen mit den Advisors, hat man besprochen, sagt, okay, die sind dadurch eher schon Cloudflare klar und sagt, okay, da kann man eh drauf reagieren, ne? Aber genauso im Tooling, also, keine Ahnung, gibt es vielleicht die Möglichkeit, Veed in einem Worker mal laufen zu lassen, komplett. Also auch so Sachen wie, ich kann den kompletten Prozess der Generierung da laufen lassen oder ähnliches. Das sind alles Ideen und Möglichkeiten. Ist das jetzt was, wo wir zwingend dran arbeiten? Könnte sein, ist möglich. Gibt aber auch natürlich genug andere Engineers bei Cloudflare. Ich glaube, das A und O, also der dritte und letzte Punkt ist so ein bisschen das Thema Reputation, zu zeigen, okay, Cloudflare, was ist Cloudflare's Mission? So, Cloudflare's Mission ist immer, ja, build a better Internet. Und ich glaube, mit der Akquisition zu sagen, gut, dieses zentrale Teil der modernen Webentwicklung zu unterstützen, ne, die Libraries und dann halt noch diesen Ecosystem Fund, das passt da ja schon recht gut zusammen.
Das passt auf jeden Fall recht gut zusammen. Ein paar Leute hören jetzt wahrscheinlich zu und sagen, ah, sag doch mal eine Pressuring-Frage oder sowas. Aber ich muss halt an dieser Stelle auch ernsthaft sagen, dass es für mich auch alles so Sinn ergibt, was du sagst.
Gerne in die Kommentare. Frag die eurer Meinung nach kritischen, schwierigen, problematischen Fragen. Ich antworte gerne, tag mich auf den sozialen Medien, wenn ihr wollt. Im schlimmsten Fall kann ich sagen, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich war bei dem ganzen Prozess der Akquisition nicht dabei. Ich habe auch nur davon gehört mit dem restlichen Team wir sind in Gesprächen und das war natürlich in dem Moment noch recht cool.
Also du wusstest von dem Moment an, es gibt Gespräche, nicht mit, du arbeitest jetzt woanders.
Nein. Also das ist auch, ne, ich glaube, den Teil kann ich schon sagen, so, wir wussten das halt nicht ab, einfach so, wir sind jetzt verkauft, weil...
Und das geht vielen Leuten normalerweise so. Weil
ja, richtig. Aber ich glaube, das war zum Glück auch keine ganz typische Acquisition. Das ist auch... zeigt auch ein bisschen so den...
Vertrauen.
Ein bisschen das Vertrauen, genau. Ich wollte jetzt Respekt sagen, also Vertrauen ist eigentlich das richtige Wort da. Und am Ende ging es auch darum, so jeder, der sollte letztendlich damit happy sein, weil es sind ja am Ende, also jeder hat ein Angebot bekommen, von uns rüberzugehen und es sind auch alle gegangen. So hätten ja auch Leute sagen können, nee, kein Interesse.
Da gibt es ein Buch, hab's vergessen, wie der Titel hieß, aber das war die, ich glaube, es heißt einfach nur Filter, das war die, wie Instagram zu Facebook ging. Und das war auf jeden Fall mal eine ganz andere Story. Da war nichts mit, ihr werdet jetzt früher mal benachrichtigt und es gibt Angebote, die freundlich sind. Und das ist nur ein großer Bericht über sehr bekannte Firmen, bei denen es Acquisition gab. Aber jetzt in diesem Startup-Bereich höre ich das nicht
halt oft, so,
dass Leute wirklich vorher Bescheid wussten. Und,
nein, das habe ich auch viel gehört. Da sagst du, ja, hier ist jetzt der neue Eigentümer und ich bin jetzt mal weg, so nach dem Motto. Oder bin ich noch hier da, wie auch immer, ja klar. Nee, insofern, das lief definitiv schon anders und das ist auch gut. Wir hatten natürlich auch die Möglichkeit, mit Leuten zu sprechen. Auch da, nicht jeder bei Cloudflare wusste das sofort ab Day One. Aber dann gab es Leute, mit denen wir entsprechend quatschen konnten. Auch einige Leute, die ich vorher schon kannte, was auch wieder schön war, die man vielleicht durch Konferenzen kennt oder eben von einfach online durch GitHub etc. Einfach so ein Gefühl zu bekommen, so was ist so das Ziel, wie passt es so zusammen? Und das muss ich auch persönlich sagen. Letztendlich, die Acquisition ist ja bei Venture Capital, wenn man jetzt nicht irgendwie ein krasses Unicorn wird, oder das nächste Google oder sowas, schon ein ganz guter Outcome.
Ja.
Aber vor allem freut's mich halt fürs Ökosystem. Weil Muss ich
auch so. Die Börse gehen war jetzt wahrscheinlich nicht auf eurer Roadmap.
Weißt du nicht, ne?
Weiß ich nicht.
Okay, ich weiß auch nicht. Nee, aber ich glaube, der größere Punkt halt eher, also zum einen, wir müssen es halt nicht mehr über, klingt doof, über Geldgedanken machen, sondern wir können halt ein Open Source weiterbauen. Und da bin ich persönlich sehr guter Dinge, das Funding in dem Sinne, zumindest für uns, die bei Cloudflare arbeiten, ne, also dafür, dass die Gehälter gezahlt werden, dass wir in Open Source arbeiten können, das wird auch erhalten bleiben. Auch jetzt unter dem Aspekt, es gab ja viele Käufe, viele Acquisitions im Bereich, keine Ahnung, Anthropic und Bun, ne, als Projekt, oder im Python-Universum gab es ja Astrel SH, also es sind die Leute, die Rust-Tooling in Python gebaut haben, so ein bisschen, was wir gemacht haben, nur halt für Python, die wurde von OpenAI gekauft, etc., etc. Und ich glaube, in dem Aspekt ist es, ich glaube, einfach sehr gut, dass Cloudflare eine, ich sage, etablierte Firma ist, ein Businessmodell hat, wie gesagt, okay, kann, muss jetzt nicht auf Venture Capital zurückgreifen, und wenn sollte, fiktiv, ne, sollte es irgendwann mal nicht so gut laufen, gibt's hoffentlich mal Ausgleichsmöglichkeiten und nicht so sagt, okay, wir streichen das erste, was kein Geld bringt, ist Open Source. Ich sage nicht, dass andere Firmen das machen würden, aber rein aus Business-Sicht ist es ja schon naheliegend, dass sagt, oh, wir haben kein Geld mehr, so was streichen wir zuerst, das, was Geld bringt, oder das, was uns halt kein Geld bringt. Möchte ich auch nicht ganz so, ne, platt und einfach darstellen, aber es gibt so ein bisschen Confidence mehr persönlich. Ich sage, okay, Cloudflare powert irgendwie 20% des Internets, was schon eine krasse Summe ist, oder eine krasse Prozentzahl ist. Und dann, ja, habe ich eigentlich da schon sehr, sehr viel Vertrauen, dass auch diese Open Source Stewardship da ganz gut klappen wird.
Wie läuft diese 1 Million an Funding ab? Also sagt ihr zum Beispiel, wer die wichtigen Personen sind, an die das gehen sollte? Oder habt ihr da Mitspracherecht? Oder seid ihr da komplett raus? Oder habt ihr das volle Mitspracherecht und Entscheidungsgewalt?
Genau, das hatten wir vorhin schon ein bisschen angesprochen. Effektiv, wir haben, also wir ist immer, wer ist wir? Die Leute der Projekte. Also wir haben intern gesagt, ne, Veed, V-Test, Rodan, OXC, Veed Plus, so. Der Veed-Stack, ne?
Ja, der Veed-Stack.
Der Veed-Stack. So, da geht's einfach darum, da wollen wir uns einigen. Ne? Und für die Core-Team-Member, die außerhalb von Firmen arbeiten, also als eigenständige Leute etc., die haben die Möglichkeit, dann Geld abzurufen. Wie gesagt, die genauen Formalien, wenn das die Episode rauskommt, also wenn ihr es jetzt gerade hört, wird es da vermutlich schon einen Blogpost zu geben mit mehr Details. Das ist alles gerade noch im Gespräch. Aber genau, wird es nämlich gegeben, dass wir als Core-Team-Member gefundet werden können, die sonst halt eben nicht dafür bezahlt werden, Open Source zu machen. So, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das zu sagen. Dependencies etc. Und da haben wir eigentlich recht freie Hand. Ja, also es ist keiner sagt, ja, müsst ihr das machen, sondern effektiv geht es dann nur darum, man muss halt Modalitäten klären, man muss gucken, wie, welchen Zeitraum etc. etc. Aber ansonsten gibt es wirklich fürs Ökosystem. Und da sollte auch das Ökosystem entscheiden. Und nicht, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, sage ich jetzt nochmal, nicht die Cloudflare-Employees, sondern das Ökosystem gemeinsam. Man sagt, okay, hier, das können zum Beispiel OXC-Team, die Dependency schlagen wir vor. Und mit dem OXC-Team, ich sage, die Leute aus dem Core-Team, und das sind alle Leute, die im Core sind, also da nicht nur Leute, die jetzt vorher bei World Zero jetzt bei Cloudflare arbeiten. Genau, genauso für die anderen Projekte.
Ich denke, eine Frage, die manche Personen vielleicht stellen würde, oder eine Sorge, die vielleicht Personen haben, ist, wenn ein beliebtes Tool übernommen wird von einer Firma, und du hast es schon mehrfach irgendwie so angesprochen, aber jetzt frage ich dich dann nochmal konkret, wie du mit diesem Misstrauen dann umgehst. Mhm. Es können hier zwei Sachen passieren. A, die Firma, die das Produkt und die Personen quasi gekauft hat, versucht die eigene Roadmap jetzt durchzudrücken, sodass es vielleicht gegen die Konkurrenten geht. Oder die andere Möglichkeit ist zum Beispiel, es kommen jetzt schwere Zeiten, die Firma muss Geld sparen und stampft dieses Produkt als erstes an und plötzlich wird Veed nicht mehr maintained. Du hast es ganz oft irgendwie schon zwischen den Zeilen erwähnt, aber was würdest du zu beiden Punkten denn konkret antworten? Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt so frage, weil was sollst du konkret antworten? Aber jetzt mache ich es einfach trotzdem und bin gespannt auf, wie du diese Fragen beantworten würdest aus deiner Position heraus.
Genau, also ich denke, dass es das Gute ist halt, dass das halt, also wenn es Produkte wären, im Sinne von so klassisch Leute zahlen dafür, ne, es ist natürlich immer eine ganz andere Geschichte. Mhm. Bei anderen Projekten sieht es vielleicht auch anders aus. Man sagt, okay, da gibt es den klassischen Use Case für die Firma. und auch nicht so ein Core-Team drumherum. Wenn man sagt, das ist ein, ich sag mal, Ein-Mann-Projekt, was auch nicht ganz richtig ist, aber so, okay, du hast ein paar Leute, aber die sind eigentlich alle, oder ich mach's mal andersrum. Wenn man sagt, okay, V-Team wären jetzt alles in Leute, die wären alle bei Void Zero gewesen und sind jetzt alle bei Cloudflare, dann wäre die Frage, glaube ich, deutlich, ich sag mal, problematischer zu stellen. Man könnte sagen, okay, da gibt's ja kein Gegengewicht in dem Sinne. Ja? Aber es ist so, dass es in eigentlich fast allen Projekten ein Core-Team gibt, wo es halt Leute aus den unterschiedlichen Bereichen gibt. Heißt, selbst da, wenn man jetzt sagen würde, hypothetisch, ja, alle Leute in den Teams, die von Cloudflare sind, müssen jetzt diese Agenda durchdrücken. Es wurde in den Vertrag so reingemeißelt, was auch immer. Was es nicht ist, aber wir nehmen mal das Worst-Case-Szenario an. So, was sollen wir machen, wenn die anderen Leute sagen, ja, nö, ist Quatsch. So, es ist halt, dadurch, dass wir halt ein Multi-Stakeholder-Team sind, geht das halt nicht so einfach. Ne? Jetzt kann man sagen, ja, man könnte das ja irgendwie, ne, versteckt, wie auch immer, reindrücken. Es ist alles Open Source. So, man sieht alle Änderungen. Es gibt RFCs für größere Änderungen. Es gibt zum Beispiel auf dem V-Discord auch einen Ökosystem-Channel, wo wir alle möglichen Library- und Framework-Autoren drin haben. Für Leute von Plattformen. Wir haben die Berater im V-Gremium etc. Das heißt, da ist es sehr schwierig. Ich will nicht sagen ausgeschlossen, weil das ist halt nie. Ne? Es gibt immer eine kleine Restchance, irgendwas. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das ohne weiteres möglich wäre. Sagen, was ist das, wie läuft es am besten auf Cloudflare? Dass dann nicht Leute, zum Beispiel Phil und Daniel sagen würden, ey, das ist nicht fair. Und großen Teil des Core-Teams genauso. Ne? Also wir haben da ein sehr klares Credo und das Gleiche gilt auch bei den anderen Teams entsprechend. Ne? Man möchte das Ganze halt so bauen, dass es plattform- und vendorneutral funktioniert. Und ich glaube, das Thema React-Compiler auch da ist natürlich auch so ein Beispiel. Wie gesagt, okay, da geht es ja nicht mehr um jetzt Cloudflare-spezifisch, sondern da war einfach nur, okay, ein Framework würde bevorzugt werden, beziehungsweise in andere Frameworks würde benachteiligt werden und für den Teil der Nutzer wäre es halt Quatsch. Ein nicht so kleinen Teil. Und dann, dass man sagt, hey, wir machen das halt nicht. Wir sagen halt, okay, es muss ein Plugin am Ende werden. Ich glaube, das zeigt halt ganz gut, dass das System eigentlich schon funktioniert. Ich glaube, das ist der eine Teil zur Roadmap. Mhm. Und zum Thema Einstampfen, klar, es kann irgendwie immer passieren, dass die Möglichkeit ist zu sagen, gut, die Leute, die das jetzt komplett machen, was ich, Firma Cloudflare geht den Bach runter, wäre auch sehr schwierig, weil da hat man erstmal andere Probleme mit all den Kunden und wie gesagt den 20% des Internets. Aber wenn man jetzt mal wieder, Doomsday-Szenario, es ändert sich irgendwas, wie auch immer, es würden alle Leute gefeuert werden, abgesehen von irgendwie Arbeitsrecht, bla bla bla, die Leute, die vorher an den Projekten gearbeitet haben, bevor es World Zero gab, die waren ja auch independent in dem Sinne. Heißt, es gibt da bestimmt Möglichkeiten, das Ganze weiterzumachen. Würde es genauso weitergehen wie aktuell? Vermutlich nicht 1:1. Man müsste gucken, wie Leute Zeit haben, Leute Rechnung zahlen. Das passiert zum Glück hier auch nicht alles von heute auf morgen, in der Regel. Und wir haben auch Arbeitsverträge, das ist auch nochmal hilfreich, wie gesagt. Wir haben niemanden in den USA angestellt. Das ist auch immer ein Punkt, so was Layoffs angeht. Aber auch da, wir sehen halt, also wir sind ja gerade Leute, die bei V-Test und Core arbeiten, die sind ja primär V-Test Core Maintainer oder V-Core Team. Ich glaube, wie gesagt, da gibt's eigentlich wenig Konflikt, sondern da findet man ziemlich sicher eine Lösung. Und da schätze ich halt sowohl meine Kollegen, die Leute vom Team, auch jetzt unabhängig der Firma einfach so eine sagen, gut, das steht im Vordergrund. Natürlich, wenn man wie gesagt irgendeine Rechnung bezahlen, sagt vielleicht, okay, ich muss mir einen neuen Job suchen und dann habe ich vielleicht nicht die Möglichkeit, weil keine Firma mich nimmt, um an Open Source zu arbeiten, wobei wir genug Beispiele haben, so Ryan Corneado zum Beispiel, der Solid macht, ist bei Sentry. Es gibt genug andere Buben, die das mit Leuten machen. So Tanner mit Tenstack wurde gefördert von unterschiedlichen Plattformen und gesponsert. Da findet man, denke ich, einen Weg. Ja. Also da mache ich mir tatsächlich recht wenig Sorgen.
Es muss ja auch nicht euch unbedingt jetzt Layoff-bedingt sein, aber es kann ja sein, du hast gemeint, du bist als System Engineer angestellt bei Cloudflare. Könnte ja vermutlich sein, je nachdem, wie viel Einblick du uns da geben kannst, dass Cloudflare zu dir kommt und sagt, wir brauchen dich auf diesem Thema jetzt. Entweder du arbeitest an diesem Thema hier weiter und nicht mehr bei Void Zero Beatstack Stuff. Oder wenn nicht, dann darfst du freiwillig gehen. Könnte eine Sorge sein.
Absolut. Also natürlich, theoretisch könnte das passieren. Dann ist halt die Frage so, wie sieht das aus im Team? Wenn diese Anfrage kommt, so von heute auf morgen, würde das bestimmt erstmal nicht an mich gehen, sondern gucken, etc. Aber ja, klar, definitiv. Wobei auch da, ich glaube, bevor man da an dem Stuhl sägt, auf dem man sitzt, ne, gerade wie sie da ist, als Shared Infrastructure und den hoffentlich, ne, den Mehrwert, den man bieten kann, auch Cloudflare-intern zu sagen, man macht Dinge besser, schneller, etc. Aber ja, das sind alles hypothetische Szenarien, die man dann entsprechend.
Oder der Alex sagt, ich sehe hier jetzt ganz viele neue Chancen für mich auch selber und vielleicht.
Klar, richtig. Ich werde dann VP of nothing sozusagen. Ja, also ich meine, Chancen gibt's natürlich, aber die Chance sehe ich halt vor allem darin, mit extrem coolen Leuten zu kollaborieren. Wenn ich überlege, wir haben Leute, die sind Node-Core-Contributor, wir haben Leute, die im TC49 sind, zum Beispiel Cloudflare. Ich war ja auch in Amsterdam zum TC49, was mega cool war. Als Beisitzer, als Observer nennt sich das, Observer. Also da sehe ich halt richtig viele Chancen, einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und ja, dann gucken, was die Zukunft bringt. Aber ich sehe die sehr, sehr positiv, was den VStack angeht.
Habt ihr irgendwie euch zusammengesetzt und dokumentiert, in einem Jahr wollen wir jetzt XY erreicht haben nach der Akquisition, um zu messen, ob die Akquisition an sich Sinn gemacht habe. Und ich meine jetzt nicht auf die Produkte gesehen, weil da diese Roadmap hattet ihr intern wahrscheinlich eh schon selber, sondern wirklich umzumessen, ob die Akquisition irgendwie nützlich war.
Ja, also Weltherrschaft ist geplant, sagen wir so. Nein, natürlich ist die Bestrebung zu sagen, man möchte irgendwie quantifizieren und in Daten haben, so was hat das gebracht, ist die erfolgreich oder nicht. Das ist auch natürlich ständig ein Thema. Die Frage ist halt, wie drückt man es aus? In welcher Währung? Sind das jetzt GitHub-Sterne? Sind das jetzt NPM-Downloads? Beides halt nicht mehr so viel wert heutzutage, weil sie aktuell auch nur
wie
so gehen.
Wie viele Pull-Requests pro Tag geöffnet?
Wie viele Lines of Code? Genau, das sind alles wie viele Tokens hat man?
Ja, Gott sei Dank. Token-Maximizing, Min-Max.
Gott sei Dank.
Minimizing, Maximizing.
Ich kann schon mal sagen, wir haben kein Token-Leaderboard bei uns. Ich sehe zwar meinen AI-Spend, nur meinen. Und ich weiß, mein Manager sieht die Leute vom Team, wie viel sie gespendet haben. Und da geht's nicht um...
Das klingt bisher alles sehr gesund.
Ja, ich glaube, wir sind die Token-Maxing-Zeiten so langsam vorbei. Und es geht ja darum, wie kann ich Tokens sparen?
Ja.
Weil, AI ist teuer. Aber ich schweife auch da ab. Das sind definitiv Thematiken. Das wollen wir auf jeden Fall auch evaluieren. Kann ich aber auch zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu den genauen Spezifika viel sagen, weil ich die auch zum Teil nicht so sehr involviert bin. Ja, zum Teil da nicht öffentlich drüber reden darf. Aber auf jeden Fall, letztendlich das Ziel ist, dass man sagt, nach einem gewissen Zeitraum und auch nicht nur einmal so, was hat das gebracht, intern, extern, etc. Ich glaube, ein Ziel, was unabhängig davon ist, aber insgesamt, ist halt zum Beispiel so eine Adoption von VPlus. So, das war zum Beispiel bei uns Void Zero eigentlich immer ein Ziel, zu sagen, gut, wir möchten gucken generell, ne, Tooling Adoption, wie sieht es aus? Nicht im Rahmen der Akquisition, aber generell, wir sagen, das wollen wir natürlich verbessern, so. Mehr Leute, die das Tool nutzen, ist toll, es gibt mehr Feedback, es werden mehr Bugs geraced, die gefixt werden. Und vielleicht kommt man ja doch dahin, dass das JavaScript auch da mal eine, ich sag mal, de facto Toolchain hat, die Leute nutzen und die, wo Leute sehr, sehr glücklich mit sind und man nicht sich wieder alle Tools zusammenklauben muss und dann irgendwie gucken muss, dass die miteinander funktionieren, aber es dann doch nicht so richtig tun. Das ist ja so ein bisschen das Ziel.
An dieser Stelle hätte ich jetzt meine letzte Frage an dich und ich finde wenn wir miteinander reden, wie viele Wörter hier fallen, ich wollte erst vorher sagen, für normale Menschen schwierig zuzuhören, für Entwickler anderer Sprachen schwierig zuzuhören. Ich glaube, die Anzahl an Produktnamen, die du sagst und kennst, ist für jeden durchschnittlichen oder sogar sehr gut involvierten Frontend-Developer schon immer schwer zu folgen. Ich wollte dich aber auch.
Ist auch schwierig für mich, glaub mir.
Genau, das ist meine Frage. Es war sicherlich auch vorher schon schwierig für dich. Aber jetzt zu deiner persönlichen Identifizierung. Du bist weiterhin Core-Contributor zu Nuxt.
Genau, ich bin Nuxt.
Nuxt ist irgendwie verwandt mit Nuxt Labs und Nuxt Labs wurde von Vercel gekauft.
Genau.
Und du bist jetzt angestellt bei Cloudflare und arbeitest immer noch, sagen wir es jetzt einfach so, es ist immer noch das Void Zero Team für euch.
Genau.
Wie gehst du persönlich damit um? Weißt du noch, zu wem du gehörst?
Also ich habe vertraglich ja geregelt, ich darf ja mit Daniel nicht mehr sprechen. Ja, ist schwierig. Wir tragen also
dann immer nur, ihr habt ja wahrscheinlich so eine eigene Chat-App gewidecoded, wo ihr jetzt...
Unsere Anwälte kommunizieren, wer sage ich dazu? Nein. aber also auch da... ich sag's mal vorsichtig so, ich finde den ganzen Versus Cloudflare Beef auf der Ebene zum Teil entertaining, zum Teil auch sehr cringe. Es ist auf der anderen Seite schön, was es teilweise an Competition oder wie es Konkurrenz bedingt die Marktwirtschaft sozusagen, was es teilweise an Sachen befördert, weil sich einfach Leute reinhängen. Es würde wahrscheinlich auch mit anderen Art und Weisen gehen und nicht zwingend so. Aber auch da, ich habe zum Beispiel letztens Tobias Koppers getroffen, Webpack und Turbopack Creator, und ich habe ihm nicht direkt eins auf die Nase gehauen, weil er von Versal ist. Und er mir auch nicht. Sondern wir haben einfach einen netten
Kann
Plausch
ich verstehen,
gehabt.
Ich sehe kein blaues Auge.
Ja, nee, auch das nicht, abgesehen von den zwei, die ich habe. Das, also, keine Ahnung, gerade Engineers untereinander, wir haben sehr viele Leute, die von Versal zu Cloudflare gegangen sind, zum Beispiel mit bei uns. So, da, man kennt sich untereinander und ich glaube, auf dem Engineer-Level, da gibt's halt diesen Beef in der Art und Weise halt. Ja, so, ich will da nicht für jeden Einzelnen sprechen, ne, aber ich habe das Gefühl, so immer wenn ich mit Engineers von eigentlich den meisten Firmen Kontakt hatte, war es super herzlich, weil mal ganz realistisch, es ist eine kleine Welt. Ne? Die Engineer-Welt, die ist echt richtig klein. Ich hatte das irgendwie, vorgestern, war ich auch wieder mit Leuten getroffen, was, ja, du kennst du den da darüber und hier und da und das ist teilweise faszinierend, auch im internationalen Raum einfach. Wie sich dann Leute miteinander kennen und dann so, ah, was, der benutzt doch MoCana, da muss ich mit ihm reden, dass er kein Node-Test benutzt und ein Node-Conf wieder zum anderen, andere Geschichte, aber da ist halt der Firmenname, würde ich behaupten, eher zweitrangig. So, ja klar, natürlich, ich bin bei Cloudflare, ich helfe, wo ich kann, ich versuche, wie ihr so schön sagt, ne, Impact zu erzielen, ne, das ist irgendwie was, ich sag mal, mein Job auch was bringt, ne? Zum einen in der Firma, aber ich glaube, wenn ich dabei dem Ökosystem noch helfen kann, wie eben das Beispiel mit React, wie mit anderen Situationen, mit Contributions, dann, ich glaube, ist das halt ein Triple Win irgendwie für alle. Und ich glaube, ganz viele Leute in anderen Firmen, wie gesagt, also beim Core-Team, Daniel, der ja in x-beliebigen Projekten ja auch mit drin ist, wie wir schon gesagt haben, ist da, glaube ich, das allerbeste Beispiel so, der hat genau denselben Ethos, einfach zu sagen, okay, er würde, glaube ich, 1:1 genau das Gleiche machen, wenn er bei einer anderen Firma wäre. Ob das jetzt schwarzes Dreieck oder orange Wolke oder was auch immer ist. Oder Google oder Microsoft. Ne? Es wäre in dem Fall, glaube ich, recht egal. Und das ist eigentlich eine schöne Sache zu sehen.
Ich stelle es mir nur ein bisschen, dass man ein bisschen Overhead hat, vielleicht zu schauen, wo verschwindet die Zeit wirklich hin, weil du kannst jetzt wahrscheinlich nicht mal ein ganz, naja, das kannst du vielleicht schon, aber du musst vermutlich darauf achten, wie viel arbeitest du Open Source an Nuxt mit, wie viel machst du für Vite und wie viel machst du hier Issues beantworten und Repositories ein bisschen geheim von Customers auschecken, um da Bugs zu fixen. Hast du ein paar Tools, die du benutzt, um zu wissen, wie du dir den Tag oder die Woche strukturierst und weißt, wo deine Zeit so hingeht?
Ich habe einen Kalender.
Das ist auf jeden Fall ein Tool.
Der ist auch recht leer. Also das Schöne ist, wir haben nicht viele Meetings. Das Schöne ist, wenn
beim Arbeiten immer sehr stark.
Ja. Das andere ist halt.
Boah, jetzt hast du Werbung für die Firma gemacht.
Ja, wichtig. Also das Tolle ist halt wirklich, wenn wir sagen, ey, man hat mal einen Call, um zu synken. So gerade, weil es sind ja auch die meisten sind remote. Ich bin zum Beispiel auch voll remote. Ist es cool, auch sie mal kennenzulernen, so 15 Minuten, 30 Minuten mal quatschen. Alles gut, aber ist nicht so, dass ich jetzt Montag bis Freitag eigentlich keine Fokuszeit habe. Es ist eher das Gegenteil. So, wir haben halt in unserem internen Void Zero Team haben wir halt Meetings, um zu sagen, man stimmt sich ab. Dann
ich sehe schon, wie morgen die Bewerbungen reinkommen. Ja. Was auch.
Die kommen immer. Careers Page ist, wurde gesagt, update sich täglich wohl. Insofern guck gerne mal, was dabei ist. Ich weiß nicht auswendig, was sich so oft updatet. Aber nee, das ist also wirklich schön. Ansonsten, ich glaube, dadurch, dass wir halt vorher in Void Zero eigentlich auch immer getrieben waren von, wo kann man halt den Unterschied ausmachen, ist das eigentlich für uns so recht einfach. Es gibt genug Arbeit in dem Sinne, es wird einem ja nicht langweilig. Das heißt, da ist einfach eine Priorisierung. Und da geht es so ein bisschen darum, okay, wir machen natürlich auch Planungen, so ein bisschen, was will man im Quartal erreichen, was sind so unsere Ziele. Und da gibt es natürlich Ziele für Tools. Um Ziele für Tools zu erreichen, muss man sich auch Projekte anschauen. Wenn man gerade da ist, kann man Sachen fixen, etc., etc. Genauso sehe ich mich halt, das ist so ein kleiner Springer, in Anführungsstrichen, der sagt, okay, ich kann halt genauso wie ich es vorhin erzählt habe, Projekte migrieren. Ich kann genauso dadurch halt Dogfooden, Bugs reporten, die vielleicht sogar selber fixen, Docs improven, etc. Ich bin chronisch online. Das heißt, ich bin auch so wahrscheinlich einer der hauptsächlich irgendwie Links in bestimmte Kanäle wirft, jetzt bei uns im kleineren Team, wo man sagt, ey, hier, guck mal, nicht nur, ne, aber eben auch, was halt auch so ein bisschen zu meinen Kommunikationen mitgebe, sagen, hey, das ist Feedback oder oh, guck mal da. Gab es auch das Thema mit NB Plus, haben irgendwie VP Dev und VP Run Dev und das machen zwei unterschiedliche Sachen, je nachdem, ob du MPM-Skript hast, was Dev macht oder nicht, wo Leute sich drauf aufgeregt haben. Mhm. Was halt eine bewusste Entscheidung ist, aber ich verstehe halt, wenn man sagt, oh, AI macht es falsch, können wir verbessern, wissen wir, haben wir getrackt, haben wir Doku schon angepasst, Agents in D, etc., etc. Das sind so Sachen. Da ist Community-Feedback halt echt cool und da gucke ich eigentlich immer, dass ich sowas finde. Hat auch jemand im Team letztens gemeint, so, ey, wie schaffst du es dabei mitzuhalten? Hast ja auch schon gemeint, so, woher kennst du all die Sachen und machst das? Das ist halt auch Teil des Jobs. So, ich war zum Beispiel auch in Ryan's Stream, der hat am Stream immer freitags oder alle zwei Wochen oder sowas und hat zum Beispiel darüber geredet, wie er halt die gesamte SolidJS-Infrastruktur in Anführungsstrichen, also ne, Compiler, Transformers etc. über zu OXC und zu Rust geportet hat, wo ich sage, ja, das ist halt natürlich spannend. Und das kriegt man vielleicht so außerhalb des Future-Livestreams nur mit, wenn man ein bisschen mehr in der Solid-Bubble ist etc. Also das sind auch so Sachen, ich gucke jetzt nicht 4 Stunden ne, komplett fokussiert, aber wenn ich so ein Rust-Thema sehe mit JavaScript, dann springe ich da auf jeden Fall gern rein. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Teil. Aber ansonsten so Tools, ja, ich habe jetzt kein klassisches irgendwie Time-Tracking oder ähnliches, sondern ich glaube, ich picke schon sinnvolle Themen. Ich überlege mir natürlich so, was sind Sachen, die ich gerne vorantreiben würde. Viele Sachen hängen ja auch von anderen ab, heißt, da kann ich, ich sag mal, den Prozess starten und bin da auch gerne zur Verfügung und helfe auch, aber oder kann ich auch weiter vorantreiben, aber gibt auch Sachen, wie gesagt, gut, da bin ich natürlich blockiert. Und so füllt sich die Zeit auf jeden Fall. Also ich denke, von der Priorisierung her und das sind Sachen, die immer anfallen, sowas wie, wir haben jetzt immer monatlich den Recap-Post auf Void0.dev, wo wir sagen, dass das Neues passiert im Void0-Ökosystem. Da gibt's Community-Meldungen, was wir halt in Projekten machen, was so geplant ist. Das mache ich zum Beispiel auch immer noch monatlich. Also das sind so Sachen, die sind recht fix. Und da findet man immer Themen.
Ich bin jetzt sehr happy an dieser Stelle. Aber gibt es noch ein Thema, über das du noch sprechen möchtest oder nochmal highlighten möchtest?
Ich würde sagen, eigentlich, wir haben die größten Teile besprochen. Ich glaube, zu V Plus selber, was jetzt in Beta ist mittlerweile, können Leute gerne mal ausprobieren, aber da können wir gefühlt nochmal eine extra Episode machen.
Ja.
Weil wir sind ja zeitlich schon ganz gut vorangeschritten, würde ich sagen. Wir haben einmal alles abgegrast, von warum man keine Harry Potter AI-generierten Texte in Pull Requests haben sollte, bis hin zu was Cloudflare so von der Void Zero Acquisition hat.
Wieso nicht Harry Potter?
Ach, keine Ahnung, ist mir so eingefallen. Langes Textbuch. Es kann auch, was weiß ich, die Odyssee sein, ne? gerade up to date sind. Mal gucken, wie gut sich das hält. Aber
ich wollte mir gerade sagen, das erste Harry Potter Buch ist äußerst kurz.
Das mag sein, vielleicht
noch einmal. Ich würde eher mal den Hobbit so ansetzen.
Und der Hobbit, ja, oder hat er noch Herr der Ringe, Hobbit. Naja, auf jeden Fall, oder JavaScript the bad parts, aber das da belassen wir es bei. Ich glaube, ansonsten, wenn die Leute Fragen haben, bitte immer taggen. Ich bin auch im Slack, ne?
Genau, auf jeden Fall auch nochmal hier den Hinweis auf den Community-Draft vom Working Draft, weil ich weiß ja, Alex hat mich selber hier in der Vorbesprechung noch gefragt, hey, auf welchen Social, oder bist du noch Social unterwegs? Und ich so, nee. Also ich bin weder auf Ex-Twitter noch auf, also ich habe natürlich meine Blue Skies und Mastodon-Accounts und die werden natürlich auch vom Working Draft gecheckt, aber für alle Personen, die auch aktuell keinen Bock mehr auf Social Media haben, nach dem Wirrwarr von wir vermissen alle Twitter so much, wir haben einen Slack und da leiten wir auch gerne die Fragen, obwohl ich glaube, du bist sowieso ein Member in unserem Slack. Und
ich bin drin, genau, ihr könnt mich da taggen, ja, ansonsten ich schaff's noch auf die Social Media Profile von den Seiten, wie gesagt, gehört auch zu meinem Job sozusagen mit dazu, steht in der Beschreibung, aber so bleibt man halt up to date und in sämtlichen Discords, also auch da, wenn irgendwas ist, schreibt mir gern. Und ansonsten, ich hätte noch eine Frage an die Hörenden und Zuschauenden. Und zwar, wenn ihr eines dieser Tools noch nicht benutzt, zum Beispiel sagt, ja, ich nutze kein Vite, ich nutze noch Webpack oder was anderes, was weiß ich, oder keine Ahnung, ich nutze noch ESLint statt OXLint oder ähnliches, sagt mir gerne mal warum, schreibt mir gern, würde mich mega interessieren, weil da bin ich eigentlich immer ganz gespannt auf Feedback, sagen, ja, ich switch nicht zum Tool, zum Beispiel, weil, klassischer Fall, läuft doch alles, ne? Das ist auch total valide, aber würde mich einfach interessieren. Und natürlich, wenn ihr konkrete Probleme habt, immer gern.
Das klingt doch sehr gut. Vielen Dank für diesen Aufruf nochmal.
Ja, klar.
Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und dass wir dich, wenn wir das jetzt einplanen, zu Weed Plus dann wiedersehen werden und wiederhören werden.
Das hoffe ich doch, ja. Da gibt's auch sehr, sehr viel zu erzählen. Probiert es auch gerne aus, wer es noch nicht kennt. Ist ja gratis, habt ihr ja gehört in der Episode. Weedplus.dev ist aber bestimmt noch unten verlinkt. Insofern guckt mal rein.
Dann vielen lieben Dank dir für deine ganze Zeit und für dein ganzes Wissen und für deine ganzen Insights.
Gerne, gerne.
Dass du dich auch so ein bisschen in dieses Risiko gegeben hast, dich diesen Fragen zu stellen, die du eventuell nicht beantworten darfst, willst, sollst, sonst was.
Da sage ich gerne Nein zu. Also ich habe kein Problem dafür zu sagen, entweder weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Voll gern. Aber ja, ich danke dir für den langen Austausch und dann hoffe ich, hören wir uns bald wieder.
Wir hören uns bald wieder. Genau, bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.